Das ist Kommerz. Und der Grund oder die Herkunft des Muttertages ist verschwommen und für viele auch nicht mehr interessant. Es ist ein Tag, den man feiert, die Mütter werden geehrt, warum auch immer. Es werden viele Blumen verschenkt und dann ist gut. Dann gehen wir zum Alltagsgeschäft über. Und dann kommt noch die nächste Frage, was hat Muttertag eigentlich mit Gott und der Gemeinde zu tun? Gibt es da überhaupt Zusammenhänge? Was steckt denn da eigentlich hinter diesem Muttertag? Und dann ist es gut und hilfreich, wenn man das Internet hat. Wenn man die Bibel hat, ist noch besser. Die braucht man auch. Aber wenn man das Internet hat, ist auch gut. Dann braucht man nicht so lange graben. Und man kann dann relativ schnell finden, wo denn dieser Muttertag denn eigentlich seine Ursprünge hat. Und dort findet man folgende Erklärung, nicht uninteressant. Ab den 1860er Jahren entstanden auch in Europa diverse Frauenbewegungen und Frauenvereine, die sich neben Friedensprojekten und mehr Frauenrechte auch für bessere Bildungschancen für Mädchen einsetzten. In den 1890ern wurde der Frauenweltbund gegründet, der im internationalen Frauenkongressen auch für mehr Anerkennung der Mütter eintrat. Als Begründerin des heutigen Muttertages gilt jedoch die Methodistin Anna Marie Jarvis, die Tochter von Anna Maria Jarvis. Sie veranstaltete am 12. Mai 1907, dem Sonntag nach dem zweiten Todestag ihrer Mutter, ein Memorial Mother's Day Meeting. Im folgenden Jahr wurde auf ihr Drängen hin wiederum am 2. Mai-Sonntag in der Methodistenkirche in Grafton allen Müttern eine Andacht gewidmet. 500 weiße Nelken ließ sie zum Ausdruck ihrer Liebe zu ihrer verstorbenen Mutter vor der örtlichen Kirche an andere Mütter austeilen. Sie widmete sich nun hauptberuflich dem Ziel, einen offiziellen Muttertag zu schaffen und startete eine Initiative, die die Einführung eines offiziellen Feiertages zu Ehren der Mütter, indem sie Briefe an Politiker, Geschäftsleute, Geistliche und Frauenvereine schrieb. Die Bewegung wuchs sehr rasch an. Bereits 1909 wurde der Muttertag in 45 Staaten der USA gefeiert. 1912 führten ihn die Methodisten in West Virginia ein. Für uns gilt der Muttertag in Deutschland, das ist dann weltweit rübergeschwappt, ab 1923 feiern wir in Deutschland den Muttertag und ab 1924 in Österreich. So sind also die Quellen und Entstehung dieses Feiertages, dieses Muttertages zu sehen und zu recherchieren. Wenn man dann weiter gräbt, dann kann man oder fällt auf in den Beschreibungen, dass diese Frau, die eigentlich vornehmlich das vorangetrieben hat, einer christlichen Gemeinschaft anhing, einer Methodistengemeinde. Und wenn man dann wieder weiter recherchiert, was denn diese Methodistengemeinden denn für Ziele und Inhalte und für Richtungen hat, dann wird es langsam interessant, warum denn vielleicht diese Frau, die in der Gesellschaft damals um die Jahrhundertwende, 19. Jahrhundertwende, da tätig war in Amerika, also in einem, heute würden wir sagen, westlichen Land agierte und einer solchen christlichen Gemeinschaft angehörte. Das, denke ich, gehört zusammen. Sie lebte in einer männerbestimmten Gesellschaft und in einer männerbestimmten Gemeinschaft, christlichen Gemeinschaft. Schaut man sich jetzt diese Methodisten an, da gibt es mittlerweile mehrere Splittergruppen, aber wenn wir davon ausgehen, dass es eine evangelisch-methodistische Gemeinde ist, also die letztendlich sich auf Luther berufen, also feiern wir ja fast 500 Jahre, dann wird so allmählich deutlich, was die Frau denn wahrscheinlich bewegt hat, das so zu tun nach dem Tod ihrer Mutter. Nochmal, sie lebte in einer Gesellschaft, in der wir eigentlich immer noch leben, und zwar weltweit, in einer vornehmlichen Gesellschaft um uns herum, die von Männern bestimmt wird, wo die Frauen eigentlich zweite Klasse sind. Und das geht auch in die Kirchen und Gemeinden hinein, bis heute. Und das ist nicht nur ein westliches Problem. Wir haben gerade in vielen Religionen in Afrika und ganz extrem im Islamischen, in der islamischen Religion, eine ganz klare dominante Stellung der Männer. Die sagen, wo es lang geht. Die Frau muss zu Hause die Kinder kriegen und die Kinder großziehen und am Herd stehen, den Haushalt versorgen, vielleicht sogar noch den Gemüsegarten, was da früher auch üblich war, und vielleicht auch noch Kleintiere. Das heißt, die Frau musste malochen und alles Mögliche machen und der Mann ging arbeiten, aber er war der Chef. Und das wird auch immer wieder deutlich in der Gesellschaft und auch im Gemeindeleben. Und wenn wir uns jetzt zurückerinnern, vielleicht, und das weiß ich nur aus Geschichten, und wir haben keinen mehr hier, der 1923 hier in Deutschland in diese Gemeinde ging, da gab es diese Gemeinde auch schon, aber aus meiner Kindheit und aus der Geschichte davor war es hier extrem männerbestimmt. Das war aber nicht so, dass das außerhalb unserer gesellschaftlichen Norm war. Das heißt, außen herum schauen wir uns die Filme um den Ersten Weltkrieg und vor dem Ersten Weltkrieg an, dann waren das die Paschas, die Männer, die letztendlich alles vorgaben und bestimmten die Politik und auch die Gesellschaft, und die Mütter zu Hause geduckt hinterm Herd ihre Arbeit verrichten mussten. Das hat dieser Frau in Amerika sehr gestunken. Vielleicht hat sie sogar erlebt, dass ihre Mutter ganz liebevoll die Kinder erzogen hat und sich aufgeopfert hat, ihr ganzes Leben, um die Familie über die Runden zu bringen, und würde dafür eigentlich nur in den Hintern getreten. Das ist eigentlich durchgängig so. Und das ist im Prinzip noch heute so. Und wenn wir dann in die biblischen Aussagen hineinschauen, dann finden wir eine markante Aussage, die so alt ist wie diese Gemeinde und so alt ist wie die Bibel, die immer wieder auf dieses Thema letztendlich auch gezielt drauf abstimmt. Das ist das Reizthema der Frau, der Stellung der Frau in der Gemeinde. Paulus hat ein Wort geschrieben im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 34, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen eure Feinden schweigen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Das ist eine Bibelstelle, das wissen wir alle, die seit Jahrzehnten ganz heiß diskutiert wird. Die Frau hat in der Gemeinde nichts zu sagen, steht doch da. Und das, glaube ich, war sicherlich auch einer der Hintergründe, dass diese Frau in Amerika gesagt hat, das kann nicht richtig sein. Das ist auch wahrscheinlich nicht so von Gott gedacht, dass Mann und Frau eine so unterschiedliche Stellung, eine so unterschiedliche Bedeutung in der Gesellschaft und in der Kirche und Gemeinde hat. Da muss es irgendwie tiefer gehen. Es muss mehr dahinter stehen. Stimmt was nicht. Frauen, die sich aufopfern für viele, liebevoll aufopfern für viele Dinge in ihrem Leben, dafür wirklich nicht geehrt, sondern hintergetreten werden. Warum hat die Frau oft an ganz, ganz vielen Stellen immer nur eine untergeordnete Rolle? Das muss doch eine Ursache haben. Und jetzt wird die Sache langsam interessant, warum man denn diesen Tag feiert und warum denn dann auch Frauenbewegungen immer wieder sich so etablieren und groß werden. Manchmal überziehen sie auch das Maß, das sehen wir auch in vielen feministischen Vereinen, da wird das Maß dann auch schon mal ganz gerne überzogen und dann versucht man den Spieß umzudrehen. Die Frau versucht dann zu herrschen über den Mann. Das ist sicherlich dann überzogen. Aber auch das entsteht, wenn solche Gesellschaften solche Dinge provoziert. Graben wir tiefer in der Gemeinde. Und jetzt gehen wir mal in die biblischen Aussagen und versuchen mal zu ergründen, woran das denn liegen könnte, dass das so ist. Denn die Bibel schweigt über diese Auseinandersetzung auch nicht, über diese Ungleichbehandlung von Mann und Frau. Aber Gott hat doch Mann und Frau geschaffen als gleichwertige Leute. Ja, hat er. Aber warum ist das denn so kaputt, dieses Verhältnis von Mann und Frau? Warum ist das denn so? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir tatsächlich, dass Gott bei der Schöpfung von Mann und Frau das nicht so gedacht hat. Graben wir tiefer in die Schöpfungsgeschichte hinein, dann stellen wir fest, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat. Und das hat er so gemacht, dass er den Adam geschaffen hat. Das wird bildhaft dargestellt. Er hat den Menschen gebaut und hat ihm seinen Geist gegeben. Er hat den Menschen, den Adam, gebaut mit Körper, Geist und Seele. Und er hat ihn geformt und er hat ihn in seinem Oden eingeblasen. Und das war ein perfektes unikat, dieser Mensch, dieser Adam, den Gott gebaut hat. Er war als sein Ebenbild. Aber es war eben nur ein Mensch, ein Einzelner. Und Gott hat gesagt, das ist nicht gut. Der Mensch muss noch mehr Fähigkeiten bekommen. Und er geht hin, dieser gewaltige Schöpfer Gott, und teilt den Adam. Er baut nicht aus Erdboden einen neuen Menschen, eine Frau. Nein, er teilt Adam. Er macht aus dem einen Adam zwei, Männin und Mann. Und damit verfolgt er ein Ziel. Gott verfolgt ein Ziel, indem er Adam teilt in Mann und Frau, dass sein Mensch, den er geschaffen hat, Mann und Frau, in der Lage sind, selber Schöpfer zu sein. Mann und Frau bekommen die Möglichkeiten, Menschen zu bauen, Kinder zu bekommen, Schöpfer zu sein. Das ist eine geniale Form Gottes, den Menschen zu bauen in der Form von Mann und Frau, dass dieser Mensch, das Ebenbild Gottes, die Fähigkeit bekommt, selbst Schöpfer zu werden. Und diese Erde, die er für den Menschen geschaffen hat, diese Erde mit seinen Menschen weiterentwickeln kann. Eine geniale Form, ausgestattet mit tiefer Liebe, Gottesliebe und Menschenliebe. Alles das legte er in den Menschen hinein. Es war paradiesisch, es war die absolute Harmonie in der Schutzgemeinschaft Gottes. Und wenn wir das Bild des Menschen, des völlig gleichwertigen Menschen von Mann und Frau vor Augen haben, wie Gott es geschaffen hat, dann sehen wir, wie katastrophal der Sündenfall gewirkt hat. Dieser Mensch, der so genial gedacht war, hat sich von Gott gelöst, freiwillig. Er wollte nicht mehr in der Schutzgemeinschaft Gottes sein. Mann und Frau haben sich von Gott gelöst, jeder auf seine Weise. Und dann ist Mann und Frau nicht mit der Erde, die Gott geschaffen hat, in ein Universum rein, wo sie selbstbestimmt waren, sondern Gott wusste ganz genau, wenn ihr diese Schutzgemeinschaft verlasst, seid ihr im Machtbereich des Bösen. Und der Machtbereich des Bösen, des Teufels, wird tief in euch hineindringen. Und der Machtbereich des Bösen wird den Menschen in seinem tiefsten Inneren zerstören wollen. Und diese zerstörerischen Kräfte sind auch tatsächlich in den Menschen und in die Schöpfung hineingekommen, durch den Sündenfall. Und diese Kräfte waren dramatisch. Und es gibt eine deutliche Aussage, die letztendlich unser Dilemma von Mann und Frau in unserer gottesfernen Welt schildert. In 1. Mose 3, Vers 16 finden wir, dass Gott spricht: Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Im tiefsten Inneren greift das Böse in unsere Seele hinein und macht und verursacht im Mann den Herrschaftsanspruch über die Frau und verursacht in der Frau die Verführungsmacht gegenüber dem Mann. Und das Dilemma steckt tief in uns drin und hat unsere Welt kaputt gemacht. Der Mensch hat sich außerhalb der Schutzgemeinschaft mit diesen von der Sünde her bewirkten Werte weiterentwickelt. Gott hat seine Schöpfung aufrechterhalten. Der Mensch ist immer noch Schöpfer. Er kann Menschen bauen, Kinder bekommen. Die gut gemeinte Sexualität ist abgedriftet in die Pornografie und die Herrschaft ist abgedriftet in pure Gewalt. Das bestimmt unser Leben und das bestimmt unsere Welt. Und das werden wir auch nicht ändern können. Und das werden wir auch nicht ändern können über Frauenbewegungen oder Muttertag. Aber Gott lässt uns in dieser gottesfernen Welt nicht alleine. Er kommt immer wieder auch neu auf den Menschen zu. Im Alten Testament an ganz vielen Stellen. Und er rettet diesen Menschen aus diesen Klauen dieser Sünde und dieser Gottlosigkeit und der Macht des Teufels. Gott macht an einer Stelle einen ganz besonderen Schnitt und das macht er mit Jesus Christus. Und Jesus Christus hat diese Verhältnisse umgekehrt. Er hat wieder paradiesische Verhältnisse geschaffen, dieser Jesus Christus. Er hat die Sünde besiegt. Und als er die Sünde besiegt hat, hat er auch den Tod besiegt. Das heißt, wir sind nicht mehr, wenn wir an Jesus Christus glauben und dieses neue Leben in uns tragen, nicht mehr verpflichtet, diesen sündhaften Druck standhalten oder mitmachen zu müssen, sondern wir können ihn entgegnen. Nicht wir mit unserer Kraft, sondern Christus. Und es ist tatsächlich so, wenn wir, die Glaubenden, und so meint das, wir werden gleich nochmal auf Paulus zu sprechen kommen, so meint das auch Paulus, wenn wir durch Christus befreit sind von der Macht der Sünde und auch vom Tod, wir sind befreit vom Tod, wir sind Kinder des Lebens, wir sind Kinder Gottes, haben wir diese Macht überwunden durch den Heiligen Geist, durch die Kraft Gottes. Und in der Gemeinde ist uns eigentlich alles erlaubt, so sagt Paulus. Da gelten diese Grenzen nicht mehr, aber nicht alles ist nützlich. Das sagt er auch. Und wenn wir jetzt mit diesem Hintergedanken nochmal an die Stelle von Paulus gehen und sehen, dass er, was er in dem Korintherbrief schreibt, im 14. Kapitel, wenn wir da genau hingucken und gucken in den Kontext rein und diese brisante Stelle, die seit Jahrzehnten ja heiß diskutiert wird, mal genauer durchleuchten von dem, was davor und danach steht, da finden wir vom gleichen Paulus im gleichen Brief im 11. Kapitel folgende Aussage. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Wenn hier aber steht, so kann man das ziemlich deutlich lesen, jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt. Das setzt aber voraus, dass sie laut betet und weissagt in der Gemeinde. Sie soll es nur nicht unverhüllt tun. Das heißt, die Frau redet in der Gemeinde, und zwar in der Urgemeinde, in Korinth. Das schreibt der gleiche Paulus, der drei Kapitel weiter schreibt, die Frau habe zu schweigen. Deutlich wird hier, dass Paulus der Gemeinde in Korinth mitteilt, ihr sollt mit eurem Gottesdienst keine gesellschaftlichen Exoten sein, sondern eure Gottesdienstformen können sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber sie sollen sich den Sitten und moralischen Werten der Gesellschaft angleichen, also nicht daraus abdriften. Und in den Sitten und der gesellschaftlichen Norm in Korinth vor 2000 Jahren war es genauso üblich, dass die Frau im Hintergrund stand. Und das sollte auch da in den Gemeinden so sein. Sie konnte laut beten und weissagen. Aber das wurde wohl überzogen. Und es gibt auch Schreiber, die sagen, dass im 14. Kapitel dieser Satz mit die Frau habe zu schweigen ursprünglich mal eine Randbemerkung am Urtext war. Da gehen aber die Ausleger auseinander. Aber es sei wie es ist. Paulus weiß ganz genau, ein Gottesdienst ist dann ein wahrer Gottesdienst, wenn Gott mit seinem Geist in diesem Gottesdienst einzieht. Und das tut er dann, wenn im Gottesdienst Menschen sind, die den Geist Gottes und Christus in ihren Herzen tragen. Dann ist Gott in der Mitte des Gottesdienstes und dann werden Gottesdienste gefeiert, wo Gott spürbar wird. Und dann ist die Form völlig unterschiedlich. Und da hat jeder die Gabe, wenn er die Gabe hat, da haben wir vor kurzem was drüber gehört, und hat das Recht und die Möglichkeit, sich im Gottesdienst zu artikulieren, auszudrücken. Gott ist im Gottesdienst nicht durch Formen und Liturgie, sondern Gott ist im Gottesdienst, der gestaltet wird von Menschen, die diesen Gott in ihren Herzen tragen. Und die gestalten einen Gottesdienst. Und der Gottesdienst, der dann gestaltet wird, wird den gesellschaftlichen guten Sitten und moralischen Vorstellungen im Umfeld entsprechend angepasst. In Afrika gibt es ganz andere Gottesdienste wie in Europa und in Amerika wieder ganz anderes als in Asien. Sie haben völlig unterschiedliche Auswirkungen und völlig unterschiedliche Formen. Aber Gott ist in der Mitte, wenn Menschen diesen Gott in ihrem Herzen tragen und in dem Gottesdienst dienen. Also ist das gar nicht so wichtig, ob die Frau schweigt oder redet. Sie und auch der Mann, wenn sie Gott und den Geist Gottes und Christus in ihren Herzen tragen, wird der Gottesdienst ein gewaltiger sein. Ob sie schweigen oder reden. Es ist nur eine Form, dass die Gemeinde sich von ihrem Umfeld nicht so weit abheben sollte, dass vielleicht dadurch politische Veränderungen hervorgerufen werden. Das ist nicht Ziel Gottes, politische Veränderungen herbeizuführen. Gott möchte die Liebe, seine Liebe zu den Menschen in die Herzen pflanzen. Das ist sein oberstes Ziel und dafür hat er seine Kinder bestimmt. Und damit haben Mütter eigentlich überhaupt das Recht und auch die Pflicht, sich im Gottesdienst zu beteiligen. Natürlich. Jeder, der die Gabe hat, im Gottesdienst etwas vorzutragen und trägt Christus und seinen Geist in seinem Herzen, dann tut er das. Dann soll er das tun, wie, egal auf welcher Form. Und dann wird ein Gottesdienst sein. Und wir alle werden was mitnehmen, denn wir haben verspürt, dass die Kraft Gottes uns alle stärkt und aufbaut und Hilfe und Kraft für die kommende Woche gibt. So hat Gott den Menschen gedacht, in seiner Liebe. Er gibt diese Liebe dem Menschen und der Menschen soll diese Liebe an den nächsten Menschen weitergeben. Das ist Gottesdienst pur, draußen wie drinnen. Amen.